HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Bruder, Babu kommt schon spät zu den Gebeten.
Oh Gott.
Gandhi ist tot. Erschossen. Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma, große Seele. Am 30. Januar 1948 ist der 78-Jährige mit einer Gruppe auf dem Weg zum Gebet in Neu-Delhi, als sein Mörder sich vor ihm verneigt, ehrerweisend. Dann schießt er Gandhi aus nächster Nähe dreimal in die Brust. Nacherzählt in Sir Richard Attenboroughs Oscar-prämierten Spielfilm von 1982 mit Ben Kingsley in der Hauptrolle. Gandhis Mörder, Nathuram Godse, 38 Jahre alt, ein radikaler Hindu-Nationalist, ist Mitglied der RSS, einer paramilitärischen Kaderorganisation der BJP, der Partei, die heute unter Premierminister Narendra Modi Indien regiert. Godse, der Mörder, hält Gandhis gewaltfreies Handeln zur Befreiung Indiens von der britischen Kolonialmacht für schädlich. Vor Gericht begründet er seine Tat später so:
Ich habe niemals verstanden, dass bewaffneter Widerstand gegen eine Aggression Unrecht sein soll. Ich glaube, dass es eine religiöse Pflicht ist, einem gewaltsamen Feind mit Gewalt gegenüberzutreten und ihn, wenn möglich, zu besiegen.
In der gewaltlosen Tradition ihres Vaters setzen sich zwei Söhne Gandhis für den Mörder ihres Vaters ein, versuchen eine Umwandlung der Strafe zu erwirken. Doch selbst Premierminister Nehru kann die Vollstreckung der Strafe nicht verhindern. Godse wird zum Tod verurteilt und gehängt. Mahatma Gandhi, der Apostel der Gewaltlosigkeit. Geboren am 2. Oktober 1869 im indischen Bundesstaat Gujarat. In diesem Jahr, 2019, würde er 150 Jahre alt. Die Vereinten Nationen haben seinen Geburtstag zum jährlichen Gedenktag der Gewaltlosigkeit erklärt. Haben Gandhis Ideen und Ideale das Potenzial, weiterzuleben? Schafft er es in Indien über sein Bild auf Geldscheinen, Statuen hinaus? Und was haben Giraffen mit dem Ideal der Gewaltfreiheit zu tun? Davon handelt diese Sendung. Eine Reise von Gujarat bis nach Genf. Von großherziger Giraffensprache bis Greta Thunberg.
Ja, ich kenne Gandhi natürlich nur aus dem Attenborough-Film. Sonst habe ich mich mit Gandhi nicht viel beschäftigt, denn Gandhi ist the father of our nation. Da ist er toll und da bewundern wir ihn. Aber alles andere, was er gemacht hat, das ist so gut, dass das vergessen worden ist. Indien wäre ja wirklich nicht, was es heute ist, wenn wir Gandhi gefolgt wären. Wir können nur heilfroh sein.
Karl Julius Räubke zitiert den in Indien sehr bekannten Publizisten und Politiker Shashi Tharoor, der als Diplomat Stellvertreter des UN-Generalsekretärs Kofi Annan war. Räubke, heute 80 Jahre alt, ist seit 1975 unzählige Male nach Indien gereist. Die Kritik am Vater der indischen Nation habe Shashi Tharoor allerdings einmal in einer Rede in Genf geäußert, beim Fest Gandhi Jayanti, dem indischen Nationalfeiertag, Gandhis Geburtstag. Karl Julius Räubke meint, Shashi Tharoor ist einem Missverständnis aufgesessen.
Wenn man Gandhi so versteht, dass er zurück ins Mittelalter, in die Dörfer, das hat er ja nie beabsichtigt, aber man kann ihn wirklich so verstehen. Und wenn man ihn so verstehen würde und Indien versuchte, so zu entwickeln, das wäre natürlich Quatsch.
Räubke erinnert an einen Ausspruch Gandhis bei einer internationalen Konferenz in Delhi 1947.
Ihr seid jetzt nach Delhi gekommen und meint, ihr seid in Indien. Ihr seid überhaupt nicht in Indien. Ihr müsst in die Dörfer gehen. Da ist Indien.
Karl Julius Räubke ist Vorsitzender eines Vereins, der seit vielen Jahren eine indische Sozialbewegung unterstützt, die sich auf Gandhi beruft. Die Freunde von Ekta Parishad in Köln. Ekta Parishad ist Hindi und bedeutet so viel wie gemeinsamer Rat oder solidarischer Bund. Die Bewegung setzt sich für einen sozialen Aufbruch und die Rechte der unterdrückten Landbevölkerung Indiens ein.
Indien ist nicht irgendwo eine Stadt, sondern Indien, das sind die Inder. Indien ist das ländliche Indien. Also das war für Gandhi ganz klar.
Daher habe Gandhi die Dörfer stärken wollen. Nicht wie von Shashi Tharoor missverstanden als Rückschritt. Im Gegenteil, Aus den Dörfern wollte Gandhi Indien aufbauen und demokratisieren, nach dem Prinzip Bottom-up, von unten nach oben. Für diese Ziele setzt sich Ekta Parishad bis heute ein. Der Gründer dieser Bewegung in Indien heißt Rajgopal, geboren 1948, Gandhis Todesjahr.
Das heißt also, er ist kein Schüler von Gandhi, er ist ein Enkel von Gandhi, also die Enkelgeneration.
Karl Julius Räubke bezeichnet Rajgopal als Freund und als Vorbild. Rajgopals Vater sei eng mit Gandhi verbunden gewesen, was sich wohl auf Rajgopal auswirkte. Wie kam Rajgopal in die Gandhi-Nachfolge? Warum gründete er Ekta Parishad? Der Auslöser war ein weiterer Gandhi-Schüler, Subba Rao. 1969, Rajgopal war 21, gab Subba Rao zur Feier von Gandhis 100. Geburtstag eine Devise aus.
Gandhi war ein ganz gewöhnlicher kleiner Junge, Mohandas Karamchand Gandhi. Und der hat sich selber so entwickelt, dass er der Mahatma wurde. Und er hat damit die nationale Freiheit erworben. Er hat uns die Aufgabe gegeben, wir haben noch 3 Freiheiten, die wir erwerben müssen. Jeder. Sozial, ökonomisch und spirituell. Und dafür brauchen wir sehr viele Mahatmas. Also wir müssen den Schülern beibringen, ihr seid jetzt alle Mohandas, jetzt werdet mal Mahatma.
Unter diesem Motto startete eine Gandhi-Ausstellung in 2 Eisenbahnzügen, dem Gandhi Darshan Train oder Gandhi Express, gefüllt mit Bild- und Tonaufzeichnungen über Gandhis Leben. 9 Monate lang fuhren die Züge zu den abgelegensten Bahnhöfen Indiens, um Hunderttausende junger Freiwilliger für das Gandhian Constructive Program zu gewinnen. Den Aufbau und die Stärkung der Dörfer. Rajgopal führte junge Menschen durch die Gandhi-Ausstellung in den Zügen und wiederholte dabei immer Subba Raos Leitsatz.
Ihr seid jetzt alle Mohandas, jetzt werdet mal Mahatma. Und da kamen natürlich oft freche Schüler und sagten, nun du, hast du es mal probiert? Und wenn man das oft genug hört, jedenfalls hat es bei ihm bewirkt, ich will ja nicht Mahatma werden, aber ich möchte diese Art weiterführen.
1972, 3 Jahre nach der Fahrt im Gandhi-Museumszug, trug Rajgopal zur gewaltfreien Entwaffnung von schwer bewaffneten kriminellen Banden bei, den Dacoits, und damit zur Befriedung einer Region. Die Bandenmitglieder legten ihre Waffen vor einem Gandhi-Standbild nieder und gingen für viele Jahre ins Gefängnis. Rajgopal und andere Gandhi-Aktivisten versorgten sie und ihre Familien. Rajgopal stellte fest, der Kampf gegen körperliche oder Waffengewalt reicht nicht aus, solange es Armut, Ungerechtigkeit und Korruption gibt. Daher setzt sich seine Bewegung Ekta Parishad für soziale Gerechtigkeit ein, organisiert lange Fußmärsche und Blockaden, um auf Unrecht aufmerksam zu machen, nach dem Vorbild Gandhis. Als Narendra Modi 2014 an die Regierung kam, habe er versucht, die Rechte der Landbevölkerung an ihren Wäldern auszuhebeln.
Innerhalb von 10 Tagen musste eine Großdemo gemacht werden. Und da haben sich auch die Intellektuellen dann an Ekta Parishad gewendet und gesagt, jetzt macht mal was. Und Ekta Parishad war in der Lage, innerhalb von 10 Tagen die ganze Logistik aufzustellen, um eben 5000 Leute von Palwal nach Delhi laufen zu lassen.
Inzwischen habe sich die Bewegung über Indien hinaus ausgedehnt. Bis zu Gandhis Geburtstag 2020 soll es monatelang weltweit Märsche nach Genf geben, als globale Kampagne für Frieden und Gerechtigkeit. Karl Julius Räubke ist selbst bei mehreren Märschen in Indien mitgelaufen, erzählt er. Er erinnert sich besonders an eine Demo, die auf den Mord durch einen Polizisten aufmerksam machen sollte. Dabei zeigte sich, wie Rajgopal und Ekta Parishad die gandhianische Gewaltfreiheit verstehen. Es kam zur Konfrontation mit einem Polizisten.
Der wurde ausfällig und beleidigend und da hat Rashmi eine tolle Frau. Der sind einfach die Zügel durchgegangen. Die ist auf den losgegangen, wurde gewalttätig. Nicht? Zwar nur mit Fäusten, aber immerhin. Und Rajgopal musste sie zurückziehen, weil das Bild, wir sind gewaltfrei, darf nicht zerstört werden. Rajgopal hat dann sich selber bestraft, hat dann 3 Tage gefastet und auch die Führung an den Rest abgegeben, weil er sie mit Gewalt zurückgezogen hat. Und hat genau wie Gandhi dann gesagt, auch wenn Eltern berechtigt ihrem Kind etwas tun, was ihm wehtut, was aber für die Erziehung wirklich nötig ist, dann sollten die Eltern aber auch darunter leiden.
Erkenntnis muss also wehtun. Gandhi und Rajgopal, Kinder ihrer Zeit und Herkunft. Doch ist das wirklich gewaltfreie Erziehung, gewaltloses Handeln à la Gandhi, Selbstvorwürfe, gar Selbstbestrafung?
Wenn du mir zuhörst, einfach nur zuhörst, dann verschwindet der Nebel in meinem Kopf und du hilfst mir, klarer zu sehen und du hilfst mir zu verstehen. Wenn du mir zu.
Der Liedermacher Pascal Gentner beschreibt die gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK. Die GFK soll Menschen helfen, einander empathisch zuzuhören und sich ehrlich mitzuteilen. Nicht bewerten, sondern genau schildern, was ich beobachte. Welches Gefühl löst diese Beobachtung bei mir aus? Auf welches Bedürfnis weist mein Gefühl hin? Worum möchte ich den anderen bitten? Es geht darum, Gewalt zu vermeiden, die alltäglich in der Sprache vorkommt.
Nie leerst du die Mülltüte aus. Es ist dir total egal, dass hier so ein Dreck ist. Du bist einfach unordentlich. Jetzt geh endlich zur Mülltonne.
In gewaltfreier Sprache könnte der Satz in etwa so lauten.
Wenn ich sehe, dass der Mülleimer überquillt, dann bin ich ärgerlich, weil mir Ordnung wichtig ist. Bist du bereit, den Mülleimer jetzt sofort rauszubringen?
Konkrete Beobachtung ohne Bewertung, Gefühl, Bedürfnis, bitte um konkrete Handlung. Die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg entwickelte dieses Kommunikationsmodell. Er war überzeugt, diese Form der gegenseitigen Mitteilung und des Zuhörens ermöglicht mehr Empathie für das Gegenüber und Einfühlungsvermögen, also gelingende Kommunikation.
Wenn wir das heute betrachten und die Chance bestanden hätte, dass Marshall Rosenberg Gandhi getroffen hätte, ich glaube, die hätten sich sehr gut verstanden.
Meint Gregor Lang-Wojtasik. Er ist Trainer für gewaltfreie Kommunikation und Professor für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, unweit von Friedrichshafen am Bodensee. Er sagt, Marshall Rosenberg hat sich mit seinem Kommunikationsmodell ausdrücklich auf Gandhis Verständnis von Non-Violence, Gewaltfreiheit, berufen.
Er hat sich immer auf das Ahimsa-Konzept bezogen. Ahimsa, ein Begriff aus dem Sanskrit. Wenn ich in der Haltung des Ahimsa bin, dann gehe ich davon aus, dass es keinen Feind gibt, dass es kein Nichtleid gibt und das bezieht sich auf alle lebenden Wesen, für manche sogar auch auf nicht lebende Wesen. Also warum soll ich etwas zerstören, wenn es eine Berechtigung hat zu leben? In Gottes Sinne?
In diesem Zusammenhang sei Jesus Christus mit seiner bedingungslosen Liebe eine wichtige Inspirationsquelle für Gandhi gewesen, sagt Gregor Lang-Wojtasik, der sich selbst als katholisch und gläubig bezeichnet. Er ist Mitglied des Internationalen Versöhnungsbunds, einer von Christen gegründeten Friedensorganisation.
Ich habe ja bei Gandhi zum ersten Mal eine Idee davon gekriegt, was Nächstenliebe sein könnte. Ich meine, wenn wir diese Geschichte mit dem Samariter nehmen, ist es ja genau nicht die Liebe zum Nächsten, den ich schon kenne, sondern die Liebe zum Fremden. Das machen wir uns so ungern klar. Und es ist gerade in heutigen Zeiten, wenn dann vom christlichen Abendland schwadroniert wird, so witzig, weil es geht doch um die Fremdenliebe.
Marshall Rosenberg nannte die gewaltfreie Kommunikation Sprache des Herzens oder Giraffensprache. Die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen. Und mit ihrem langen Hals hat sie einen Weitblick für alle Wesen um sich herum. Das Bild der Giraffe steht für freundliches, mitfühlendes, gleichzeitig kraftvolles und eindeutiges Verhalten. Der Gegenpol? Die Wolfssprache oder Jackal, Schakalsprache. Unsere gewohnte Kommunikationsform im Alltag und bei Konflikten. Wolfssprache bewertet, beurteilt, moralisiert, beschuldigt oder droht.
Do you love me?
Liebst du mich?
When?
Wann?
When?
Wann?
What about right now?
Na, zum Beispiel genau jetzt.
No.
Nein.
Zur Veranschaulichung nutzte Marshall Rosenberg in seinen Seminaren oft Handpuppen. Gregor Lang-Wojtasik tut das ebenfalls gerne, nicht nur bei Workshops in Grundschulen. Er habe Marshall Rosenberg einmal live erlebt und seine Darbietung als sehr authentisch empfunden. Die Stoffgiraffe oder den Wolf in der Hand quasi stellvertretend sprechen zu lassen, erleichtere es vielen Menschen, sich selbst wirklich mitzuteilen, ich zu sagen, ihren oft verdeckten Gefühlen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Davon ist Gregor Lang-Wojtasik überzeugt.
Es gibt manche Leute, die sagen, ja, also diese GFK, diese Giraffensprache ist ja extrem egoistisch. Gut, wenn man jetzt egoistisch als Wertung nimmt, so von wegen, du denkst nur an dich, so in Wolfssprache, dann ist das natürlich klar, ist sehr egoistisch. Und gleichzeitig ist es eine sehr ich-bezogene Sprache, weil es geht zunächst mal um die Liebe zu mir selbst. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas für Gandhi war, was ihn begeistert hat. Der hat ja gesponnen, um zu meditieren. Und diese Achtsamkeit mit sich selbst als Grundvoraussetzung für die Achtsamkeit mit der Welt, das finden wir in der gewaltfreien Kommunikation ganz massiv.
Gregor Langwoy-Tarsik hat einen großen Traum in Bezug auf die gewaltfreie Kommunikation.
Ich möchte mal ein Training mit Soldaten machen in gewaltfreier Kommunikation. Das fällt mir ganz schwer, weil eben Soldaten für mich so etwas sind, die dazu ausgebildet werden, im staatlichen Auftrag zu töten. Ich weiß, dass Rosenberg das gemacht hat. Der hat ja mit israelischen Polizisten und israelischen Soldaten zusammengearbeitet. So weit kann ich aktuell noch nicht gehen, weil immer diese Wölfe in meinem Kopf zu groß sind, diese Bewertungen. Wer sitzt da vor mir und so? Und da möchte ich hinkommen. Das ist eines meiner Lebensprojekte.
Ist das Eis fest genug?
Wölfe im Kopf, die Bewertungen sind für Elvira Hauska nicht zu groß. Sie unterstützt Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres dabei, ihre Zusammenarbeit in Teams zu verbessern und Konflikte zu bewältigen.
Ich kann ja die Gewaltfreiheit, es darf auf keinen Fall Gewalt geben, nicht erzwingen. Also sobald ich sage, es muss Gewaltfreiheit sein, ist es ja schon wieder ein Akt der Gewalt.
Elvira Hauska lebt in der Nähe von Wien und ist Mediatorin. In ihrem Beruf vermittelt sie als unabhängige Dritte zwischen Konfliktparteien im privaten und beruflichen Umfeld. Mediation heißt dieses Verfahren, Vermittlung. Nicht unähnlich zur gewaltfreien Kommunikation spielen dabei Gefühle eine große Rolle und die damit verbundenen Bedürfnisse der Konfliktpartner. Als Mediatorin hilft Elvira Hauska, diese freizulegen und auszutauschen.
Es gibt für alles ein Win-Win, pack deinen Streitern ein und komm hin in die Mediation, nicht zu verwechseln.
Ziel der Mediation, Lösungen oder Vereinbarungen herbeiführen, bei denen beide Seiten mit ihren Bedürfnissen und Interessen gewinnen. In der Sprache der Mediation, Win-Win. Dazu müsse zunächst die Frage geklärt werden.
Was brauchen die Menschen, damit sie von der Gewalt loslassen können? Was muss passieren, dass Menschen friedlich miteinander leben kann? Und diese Frage, wenn die im Vordergrund steht, dann ist es eine bedürfnisorientierte, gewaltfreie Auseinandersetzung.
Gandhi habe immer wieder Drohungen genutzt, um die Gewaltfreiheit seiner Anhänger und der britischen Besatzungsmacht unbedingt herbeizuführen.
Wenn ihr nicht damit aufhört, dann hungere ich so lange, bis ich sterbe.
So erklärt Elvira Hauska auch Gandhis Ermordung und die Gewalt, die danach in Indien ausbrach.
Die absolute Forderung nach Gewaltfreiheit ist eine Zwangshandlung. Durch diese Zwangshandlung werden wichtige Bedürfnisse von Menschen verletzt und die sehen dann quasi keinen anderen Weg, als den Verursacher ihres Schmerzes zu eliminieren.
Gandhi habe sein Handeln immer wieder reflektiert und sei im Dialog geblieben. Das wiederum sei im Sinne der Mediation. Absolute Gewaltfreiheit aber wäre nicht selten das Gegenteil eines Win-Win. Etwa wenn ein Vater sein Kind mit Gewalt von einer vielbefahrenen Straße wegreiße. Bezogen auf die Arbeit mit dem Bundesheer zitiert Elvira Hauska ihren Kollegen, den Mediator Oliver Jeschonek.
Zuallererst braucht es eine Lageeinschätzung und dann geht es darum, eine passende Intervention zu finden. Und wenn die Intervention gewaltorientiert sein muss, aus Gründen eben, dass sonst überhaupt kein Win mehr möglich wäre, dann ist diese mit dem geringstmöglichen Gewalteinsatz durchzuführen.
Die Lösung wartet vor deiner Tür.
Mit Gewalteinsatz begann Ulrich Hahns Berufsleben. Nach seinem Abitur in Villingen, wo er noch heute lebt, meldete er sich freiwillig beim Bundesgrenzschutz. Seine Truppe war mit Kriegswaffen ausgerüstet. In einem autobiografischen Text schreibt er:
Ich habe in meiner eigenen Person erlebt, wie die Waffe mein Fühlen und Denken beeinflusst hat. Meine Stärke bezog ich nicht aus meiner Persönlichkeit, sondern von der Waffe. Im Konfliktfall hätte ich nicht an zivile Lösungsmöglichkeiten, sondern immer zuerst an sie gedacht.
Während dieser Zeit las Ulrich Hahn das Neue Testament zum ersten Mal ganz.
Und war einfach von der Vernunft her beeindruckt. Es war für mich weniger ein religiöses als ein rationales Erlebnis. Und habe dann eben gekündigt und dann als Reservist später noch den Kriegsdienst verweigert während des Studiums.
In diesem Zusammenhang habe er auch Gandhi gelesen und wurde dadurch auf die philosophischen, religiösen und sozialkritischen Schriften des russischen Schriftstellers Leo Tolstoi aufmerksam, von dem Gandhi wiederum beeinflusst war. Tolstoi habe im 19. Jahrhundert die Bergpredigt wiederentdeckt und war überzeugt, dass sie auch politisch gelten solle.
Und weil Tolstoi die Bergpredigt wörtlich nahm, also mit dem »Du sollst nicht widerstehen«, jedenfalls im Sinne von »nicht widerstehen mit Gewalt«, hat auch Gandhi das aufgegriffen und hat daraus, er schreibt selber, gelernt, welche weltweiten Wirkungen die Bergpredigt und die Liebe haben kann.
Wie der Giraffensprachetrainer Langboy Tasik gehört Ulrich Hahn zum Internationalen Versöhnungsbund, ist Präsident des Vereins in Deutschland. Mit Gandhi verbindet ihn unter anderem auch sein Beruf, Rechtsanwalt. Gandhi hatte in London Jura studiert und setzte sich in seiner Zeit in Südafrika als Rechtsanwalt für die dort unterdrückten Inder ein.
Und sagte mal, ein Anwalt sollte so viel verdienen wie ein guter Zimmermann. Also es ist kein privilegierter Beruf, sondern es ist eben ein Beruf wie andere auch. Und man muss sein Handwerkszeug kennen. Und dann auch in seiner Geschichte, er war am Anfang sehr schüchtern, war also nicht unbedingt ein Kämpfertyp, auch als Anwalt nicht, und ist aber in seine Aufgaben hineingewachsen. Das hat mich durchaus beeindruckt. Also ich empfinde ihn als einen vorbildlichen Kollegen.
Als Anwalt vertritt Ulrich Hahn überwiegend Ausländer und Asylbewerber, hat mit Menschen zu tun, die gesellschaftlich am Rand stehen und die er oft auch kostenlos berate. Außerdem ist er als Strafverteidiger tätig. Strafen seien eine Form von Gewalt, vor allem die Freiheitsstrafe.
Mein Ziel wäre eben mehr der Schadensersatz. Also schon, das muss sich jeder verantworten für das, was er einem anderen oder einer anderen Unrecht getan hat, und den Schaden nach Kräften wieder gut machen. Und im Übrigen brauchen die meisten, die da in solche Delikte hineingeraten, Hilfe, damit sie wieder auf Dauer rauskommen. Und das Gefängnis ist in der Regel keine Hilfe, sondern da kommen Menschen verletzt, seelisch verletzt auch wieder raus. Das, was hinter diesen Strafen steht, ist die Idee der Vergeltung, die mir nicht vom Liebesgebot getragen scheint.
Gandhi war selbst viele Jahre im Gefängnis, habe Strafe bewusst entgegengenommen, sein eigenes Leiden zur Überzeugung seiner Ideen eingesetzt. Hier grenzt sich Ulrich Hahn von Gandhi ab.
Ich möchte Leiden gerne vermeiden, und ich habe schon manchen natürlich überzeugten Gewaltfreien, der blockiert oder Gesetze übertreten hat, verteidigt, und bin dann immer in einem Spannungsverhältnis dazu, wenn Menschen sagen, ja, sie wollen ganz bewusst ins Gefängnis gehen, im Sinne Gandhis als eine Methode, um eben noch deutlicher auf ihre Idee oder ihr Anliegen hinzuweisen.
Deutlich näher an Gandhi fühlt sich Ulrich Hahn in seinem Selbstverständnis als Anarchist.
Eine anarchische Grundhaltung ist, ich werde eben das Richtige auch dann tun, wenn kein Polizist in der Nähe steht. Oder wenn ich etwas als Unrecht erkannt habe, dann unterlasse ich es. Da brauche ich kein Gesetz.
In diesem anarchischen Sinn begann Ulrich Hahn auch seine Tätigkeit als Anwalt. Er weigerte sich, den üblichen Eid auf Verfassung und Gesetz zu leisten, gab eine entsprechende Erklärung ab.
Ich werde meinem Glauben und meinem Gewissen immer mehr Folge leisten als dem staatlichen Gesetz.
Erst das Bundesverfassungsgericht gab ihm damit recht.
Zum Glück muss ich das nicht immer widersprechen, ja, das staatliche Gesetz und meine Überzeugung. Also gibt es für mich diesen Konflikt nicht häufig. Vieles kann ich lassen, werde ich nicht dazu gezwungen.
Im Alltag könne man Gewaltfreiheit im Sinne Gandhis vor allem dadurch einüben, vieles nicht zu tun. Auf das Lassen komme es an. Etwa bestimmte Dinge nicht mitzumachen, manches weniger oder gar nicht zu konsumieren. Zusätzlich brauche es große gewaltfreie Aktionen, um auf Unrecht aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren. Beide Aspekte sind auch dem Giraffensprachler wichtig, Gregor Langboy-Tasik, Ulrich Hahns Kollegen aus dem Versöhnungsbund. In den Klimaprotesten, den Fridays for Future Schulstreiks um die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin, erkennt Langboy Tasik Gandhis Ideen klar wieder.
Ich hoffe, dass gerade auch diese neuen Bewegungen jetzt um Greta Thunberg, dass die wirklich in der Lage sind zu begreifen, welche Power sie haben innerhalb von einem Jahr, was die schon für einen Dialog losgetreten haben. Da sind noch keine konkreten Schritte, aber dass überhaupt Politik anfängt, darüber nachzudenken, eine CO2-Steuer einzuführen, über Flüge nachzudenken, über Nahrungsmittel nachzudenken. Ja, mein Gott, das haben wir Jahrzehnte nicht geschafft. Ist doch sensationell. Und das ist wirklich Gandhi live. Das wird ja immer so klein geredet, die erreichen nichts oder so. Die werden ganz viel erreichen, bin ich fest von überzeugt. Oder wir müssten sagen, Gandhi hat auch nichts erreicht. Das hat er aber nicht. Er hat ganz viel erreicht.